Die Story von Ostern beginnt eigentlich damit, dass Jesus hingerichtet wurde, so wie ein Verbrecher damals mit einer brutalen und grauenvollen Todesstrafe hingerichtet wurde. So kam Jesus ums Leben. An ein Kreuz genagelt ist er nach stundenlangem qualvollen Martyrium verblutet und erstickt. Das heißt, er ist vermutlich eher erstickt als verblutet. Und dann hing er da, der Leichnam von Jesus. Es war Freitag spät Nachmittag, am nächsten Tag war Samstag, der Sabbat, der Sonntag der Juden. Am Sabbat war von der Kultur und der Sitte her eine Bestattung nicht möglich, das war verboten. Deswegen nahm man die Leiche von Jesus noch am gleichen Nachmittag vom Kreuz und beeilte sich, Jesus vor Sonnenuntergang zu begraben. Es war nämlich so, dass der Sabbat damals nicht wie der Sonntag von uns nachts um 0 Uhr anfängt, sondern der Sabbat, von den Juden ist es bis heute so, fängt am Freitagabend bei Sonnenuntergang an. Deswegen hat man sich beeilt, vor Sonnenuntergang Jesus zu begraben. Es gab natürlich keine Beerdigung, keine Trauerfeier. Ein reicher Bekannter von Jesus hatte beim Gericht darum gebeten, Jesus in seinem Höhlengrab beisetzen zu dürfen. Man gab dieser Bitte statt, aber nur mit der Auflage, dass das Grab von Soldaten bewacht werden musste. Außerdem wurde ein riesengroßer runder Stein vor das Grab gerollt. So war sichergestellt, dass die verstorbenen Überreste von Jesus da blieben, wo er begraben und bestattet wurde. Zwei Nächte lang lag der gestorbene Körper von Jesus in diesem Grab. Und dann am dritten Tag kam Sonntag. Beim Sonnenaufgang machten sich einige Frauen auf, um zum Grab von Jesus zu gehen. Sie wollten den Leichnam mit kostbaren Ölen einbalsamieren. Dazu war vor dem Sabbat keine Zeit mehr gewesen. Und auf dem Weg fragten sie sich, wie sie wohl den Stein vor der Grabeshöhle wegrollen könnten und wer ihnen dabei helfen könnte. Als sie ankamen, sahen sie zu ihrem Erstaunen, dass der Stein bereits weggerollt war. Langsam gingen sie in die Grabeshöhle. Dort sahen sie zu ihrem Entsetzen einen jungen Mann. Er saß rechts vom Eingang und hatte weiße Kleidung an. Und er sprach die Frauen an, die ganz perplex dastanden. »Hey, keine Panik. Ich weiß, dass er Jesus von Nazareth sucht, den man ans Kreuz genagelt hat. Er ist ins Leben zurückgekommen. Er ist nicht mehr hier. Ihr könnt euch mit euren eigenen Augen überzeugen, der Platz, auf dem sein Körper gelegen hat, ist leer.« Darum geht jetzt so schnell ihr könnt zu seinen Schülern und vor allem zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch in die Stadt Galiläa vorausgeht. Ihr werdet ihn dort treffen, so wie er es euch gesagt hat. Sprachlos und immer noch geschockt verließen die Frauen die Höhle und dann rannten sie so schnell sie konnten weg. Sie zitterten am ganzen Körper vor Entsetzen und waren nicht in der Lage, irgendjemandem von dem zu erzählen, was sie da gesehen hatten, was sie gehört hatten. Sie waren einfach zu geschockt.
Nur eine Frau, nämlich die Maria, die, so wird es in der Bibel immer gesagt, aus Magdala kam. Da gab es wohl mehrere Marias. Diese eine spezielle Maria, die ist nicht sofort weggerannt. Sie ging langsam nach Hause. Und auf ihrem Weg stand plötzlich Jesus vor ihr. Wie Jesus? Der war doch gestorben. Aber er stand da, lebendig, anfassbar, real. Und er sprach sie an. Sie war überwältigt. Ich meine, sie hatte Jesus sterben gesehen. Und jetzt war er wieder lebendig. Und Jesus redete mit ihr und hat ihr Mut gemacht und hat gesagt, hey, sag den Schülern von Jesus, den Jüngern von Jesus, was du gesehen hast, dass ich lebe. Geh zu ihnen und sag es ihnen. Und die Maria hört auf das, was Jesus gesagt hat. Sie ging in das Haus, in dem die Freunde von Jesus, die Schüler von Jesus immer noch trauerten. Seit Freitag haben sie sich dort aufgehalten, haben zwei Nächte lang wahrscheinlich dauernd durchgeweint. Hatten Tränen unterlaufene Augen, Verzweiflung stand in ihren Gesichtern. Und dann kam Maria in dieses Trauerzimmer und berichtete ganz begeistert, hey, ihr werdet es nicht glauben, ich habe es auch selber nicht glauben können, aber ich habe eben Jesus getroffen. Er lebt wieder, er ist ins Leben zurückgekommen. Ich kann es selber nicht fassen, aber es ist wahr, es ist unglaublich, es ist so krass, es ist so geil, er lebt. Aber die Schüler von Jesus, die Freunde von Jesus, glaubten ihr nicht. Ich meine, wie sollte schon jemand wieder ins Leben zurückkommen, wenn er gestorben ist? Sie haben ihn ja mit eigenen Augen sterben sehen. Am selben Tag, am späten Abend, kamen zwei Freunde von Jesus, die an diesem Tag nach Hause in ihre Stadt reisen wollten, begeistert zurück. Sie kamen auch in das Haus, wo die anderen trauerten. Auch sie erzählten, dass sie Jesus getroffen hatten. Sie waren genauso begeistert wie die Maria. Aber den beiden wollte auch keiner glauben. Ihr spinnt. Kann nicht sein. Und danach, als die 11 Schüler von Jesus, also die Jesus ganz besonders ausgesucht hatte als seine Schüler, die immer bei ihm waren in den 3 Jahren, vorher, als die beim späten Abendessen mitten in der Nacht zusammensaßen, plötzlich war Jesus dort. Sie konnten ihn jetzt alle sehen. Und sie waren irgendwie begeistert, aber auch geschockt. Und Jesus war auch ein bisschen sauer, weil er hat gesagt, hey, warum habt ihr nicht geglaubt? Warum wolltet ihr nicht glauben, als die Maria, als die zwei anderen eure Freunde das gesagt haben? Als sie schon im Lauf des Tages mich getroffen haben und das euch gesagt haben. Jesus war wieder da. Er ist zurück ins Leben gekommen. Eine unglaubliche Geschichte und trotzdem wahr. Aber trotzdem schwer zu fassen. Ich glaube, wir hätten alle ganz genauso wie die Schüler von Jesus das nicht geglaubt. Also ich meine, wer hätte der Maria geglaubt? Wenn die hier reingekommen wäre, hätten gesagt, hey, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank. Ich meine, wie soll das sein, dass jemand, der so brutal verreckt ist, dessen ganzer Körper zerfetzt war, dass der wieder lebt? Ich meine, selbst Menschen, die ruhig sterben, also die einfach einschlafen, kommen nicht wieder zurück. Die Schüler damals haben gezweifelt und seitdem bis heute zweifeln immer wieder Leute daran. Es ist logisch, 2000 Jahre lang zweifeln Menschen daran, ob das sein kann, dass Jesus ins Leben zurückgekommen ist. Und viele zweifeln gar nicht, sagen einfach, no go, das gibt's nicht. Und unausgesprochen stellt sich an dieser Stelle eigentlich die Frage, ist das denn so wichtig, dass Jesus wieder lebendig geworden ist? Ich meine, würde der Glaube nicht auch ohne das auskommen, was die Kirchen die Auferstehung von Jesus nennen? Können wir nicht auch so Christen sein und könnten wir nicht auch so an Gott glauben, auch wenn Jesus halt tot wäre, tot geblieben wäre? Der Paulus, das ist einer, der im Neuen Testament ganz, ganz viele Texte geschrieben hat, also in diesem, also Autor von vielen Texten im Neuen Testament ist, der hat an einer Stelle in einem Brief, der im Neuen Testament abgedruckt ist, dazu Stellung bezogen. Er hat diesen Brief an die Christen in der Stadt Korinth geschrieben. Und diese Christen aus Korinth hatten ihn gefragt, ob das denn überhaupt möglich ist, vom Tod wieder ins Leben zurückzukommen. Sie haben quasi gefragt, ob es geht, dass wenn jemand gestorben ist, dass er wieder lebendig wird. Das war also gar nicht explizit, dass sie gefragt haben, ja, kann das sein, dass Jesus wieder lebendig geworden ist, sondern sie haben allgemein gefragt, gibt es sowas überhaupt? Und Paulus beantwortet die Frage in seinem Brief und ich lese aus diesem Brief einen Abschnitt vor. Und den könnt ihr jetzt mitlesen. Wenn es nun zum Kern der frohen Botschaft von Jesus gehört, dass er von den Toten auferstanden ist, wie können dann einige von euch behaupten, es gäbe gar keine Auferstehung von den Toten? Diese Personen irren sich gewaltig, denn wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann haben wir nur leeres Zeug geredet und euer Glaube ist nicht weniger hohl. Außerdem wären wir nur falsche Zeugen, die die Lüge verbreitet hätten, dass Gott Christus vom Tod auferweckt hat, obwohl er es doch gar nicht getan hat. Nein, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichts wert und ihr steckt noch bis zum Hals in euren alten Sünden. Auch wären alle die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, für immer verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben unsere Hoffnung auf Christus setzen, dann wären wir bemitleidenswerte Menschen. Doch, Gott sei Dank, ist Christus von den Toten auferstanden, und zwar als erster von unzählig vielen, die schon gestorben sind. Also in diesem Bibelabschnitt oder in dieser deutschen Übersetzung von dem griechischen Text wurde immer dieses Wort Auferstehung gebraucht. Das ist ein sehr ungewöhnliches Wort. Das gibt es nur in diesem Zusammenhang. Und ich sage da lieber, er ist wieder zurück ins Leben gekommen. Er war tot und er ist zurück ins Leben gekommen. Und der Paulus schreibt in diesem Brief sehr, sehr klar, dass wir ein großes Problem hätten, wenn Jesus nicht zurück ins Leben gekommen wäre. Er sagt, wenn Jesus nicht lebendig geworden wäre, dann, und das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an, dann würden wir nur leeres Zeug reden. Vor allem ich, der ich hier versuche, irgendwie was rüberzubringen. Wir würden hohles Zeug reden, leeres Zeug. Und genauso wäre unser Glaube Das ist recht treffend hier beschrieben. Unser Glaube wäre nicht weniger hohl, inhaltslos, sinnlos. Oder er sagt weiter, unser Glaube wäre wertlos, unsinnig. Es würde nichts bedeuten. Dann sagt er, das Böse, die Schuld hätte uns noch fest im Griff. Wir steckten noch bis zum Hals in unseren Sünden, also in dem Bösen, in dem, was wir Böses getan haben, was Menschen an uns Böses getan haben. Und er sagt weiter, Menschen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen, wären, wenn sie sterben, verloren. Also da würde es nichts geben nach dem Tod. Da gibt es keine Rettung. Das ist unsinnig. Und er sagt zum Schluss, wir wären bemitleidenswerte Menschen. Ich würde so sagen, die ärmsten Schlucker auf dieser Erde. Wir wären arm dran, wenn Jesus nicht lebendig geworden wäre. Warum ist der Paulus an dieser Stelle so krass? Warum gibt er die Frage, warum gibt er dieser Frage, die ich vorher so gestellt habe, ist das wichtig? Warum gibt er dieser Frage so eine krasse Abfuhr? Eigentlich ist das ganz einfach. Jesus, ich habe das immer wieder mal in der Church Zone erklärt und ich sage es wieder und ich sage es immer wieder, Jesus war und ist Gott. Gott ist in der Person von Jesus auf diese Welt gekommen. Er hat hier mit uns Menschen gelebt. Wenn Jesus tot geblieben wäre, dann wäre Gott tot. Dann wäre Gott jetzt tot. Dann hätte Nietzsche, der das behauptet hat, recht gehabt. Dann müssten wir alle Atheisten sein. Dann wäre Glauben und Vertrauen auf Gott Nonsens, leeres Geschwätz, ein Hirngespinst. Dann wären wir Christen tatsächlich die aller größten Deppen auf dieser Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus wieder ins Leben zurückgekommen ist. Deswegen sagt der Paulus doch, Gott sei Dank, Jesus ist vom Tod ins Leben zurückgekommen. Er ist auferstanden, er lebt. Das bedeutet, wir glauben an einen lebendigen Gott. An einen Gott, der lebt, der real existiert, der uns zeigt, dass er hier ist, der sich quasi zu erkennen gibt, der sich erleben lässt. Im Neuen Testament werden ganz viele Ereignisse erzählt, wo Menschen diesem lebendigen, real existierenden Jesus begegnen, der zwar gestorben ist, aber der dann wieder lebendig geworden ist. Und ich nehme jetzt diesen Paulus, weil wir haben jetzt ja was von Paulus gelesen, ich nehme jetzt mal als Beispiel diesen Paulus. Der hat nämlich auch immer wieder davon geschrieben, wie er Jesus erlebt hat. Ein paar Sätze vor dem Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe, schreibt der Paulus, dass viele, viele Menschen Jesus gesehen haben. Er sagt, 500 Leute haben ihn auf einmal gesehen und dann hat ihn noch der gesehen und ganz zum Schluss habe ich, der es eigentlich gar nicht wert war, ihn gesehen. Mit eigenen Augen. Also Paulus sagt, ich habe Jesus mit eigenen Augen gesehen. Das gibt es übrigens bis heute, dass Menschen sagen, dass sie Jesus mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Das sind meistens Menschen, die bis dahin fast gar nichts von Jesus wussten. Ich habe einen kennengelernt. Das ist ein Mensch gewesen, ein Muslim, der in Kuwait gelebt hat und der aus familiären Gründen nach Amerika gegangen ist. Und in Amerika bei seinem Bruder gelebt hat. Und das Dumme für ihn war, dass sein Bruder an Jesus geglaubt hat. Er war Muslim und die haben sich also, da gab es einen Konflikt. Der musste mit ihm in derselben Wohnung wohnen und er hat sich ständig darüber aufgeregt, dass sein Bruder irgendwie Christ geworden ist. Das ist gar nicht so einfach, wenn Muslime ihren Glauben ablegen und Christen werden. Und er hatte also, wie gesagt, massiv Probleme, dass sein Bruder so einen Schwachsinn glaubt, weil ihm war ganz klar, dass der muslimische Glaube der richtige ist. Und dann hat er erzählt, dass er eines Abends im Bett lag und irgendwie total Schiss hatte. Ich gehe davon aus, das hat damit zu tun, der musste seine Familie verlassen, der hatte nichts mehr, alles ist irgendwie zu Hause in Kuwait geblieben und jetzt war er plötzlich in Amerika. Auf jeden Fall hat er brutal Schiss gehabt. Er sagt, Muslime haben extrem viel Angst vor dem Teufel und er hatte irgendwie plötzlich Angst, dass irgendwie der Teufel da ist, keine Ahnung. Irgendwie war das so. Und hat sich unter die Decke versteckt, wobei er wusste, das bringt natürlich nichts, wenn da irgendwie so ein böses Wesen wäre oder so, keine Ahnung. Es ist hier durchgedreht und er ist dann irgendwann mal zu seinem Bruder gegangen, hat gesagt, du, ich pack's nicht mehr in deiner Wohnung, hier ist irgendwas kaputt, irgendwas ist komisch, keine Ahnung. Und der Bruder hat ihm gesagt, du, weißt du was, es gibt nur eine Lösung. Du musst Jesus sagen, dass er dir hilft. Dann hat er gesagt, wie Jesus sagen, ich bin Muslim, ich werde nicht mit Jesus reden, du spinnst wohl. Ist er wieder in sein Zimmer gegangen und hat sich wieder unter die Decke verkrochen. Und plötzlich merkt er, da ist jemand. Und er zieht die Decke vom Kopf und da steht Jesus. Er sagt, er kann nicht sagen, warum er wusste, dass es Jesus ist, aber er stand da. Und seitdem ist dieser Mann, hat er angefangen, der wusste nichts von Jesus, außer dass sein Bruder an den glaubt. Der hat angefangen, irgendwie in der Bibel zu lesen, weil er wusste, da steht was von ihm drin. Und der hat angefangen, ein Vertrauen zu Jesus aufzubauen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen und ist mittlerweile Pastor in Amerika. Der hat ihn gesehen. Ich habe mit dem Typen geredet, also das ist nicht irgendwie in einem Buch gestanden, ich kenne den oder habe ihn so kennengelernt. Also der Paulus sagt, er hat ihn gesehen. Dann schreibt der Paulus an einer anderen Stelle in dem Neuen Testament, dass er gehört hat, wie Jesus mit ihm geredet hat. Er schreibt, ich lese das mal vor, aber Jesus hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Also der Paulus hatte ein Problem und er hat irgendwie mit Gott geredet, hat irgendwie gebetet und plötzlich hört er diese Stimme, dass Jesus sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wenn du Probleme hast, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Also er hat es gehört, da hat Jesus geredet. Und das Dritte, was er mal berichtet, er hat noch andere Sachen erzählt, aber ich habe jetzt mal die drei rausgenommen. An einer anderen Stelle im Neuen Testament sagt er, dass er sich vor Gericht verteidigen musste. Und das waren keine so Prozesse wie heute, ja. Der hatte keinen Anwalt, der musste sich vor den Regierenden damals rechtfertigen. Und meistens sind solche Prozesse mit der Todesstrafe ausgegangen. Und da schreibt er, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Gott möge ihn verzeihen. Aber Jesus war bei mir. Er hat mir Kraft gegeben. Er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Also es war so ein Prozess, wo er eigentlich gedacht hat, da komme ich jetzt um. Und dann war Jesus da. So und ähnlich berichten Menschen im Neuen Testament immer wieder, dass sie Jesus erlebt haben, dass Jesus lebt, dass er da ist, dass er real da ist. Aber das ist natürlich Theorie, weil dieses Buch ist 2000 Jahre alt. Also die jüngsten Texte daraus sind knapp vielleicht 1900 Jahre alt. Früher haben die Menschen sowas erzählt, aber gibt es das heute noch? Ich meine, die Menschen damals haben noch ganz andere Sachen erzählt, irgendwelche Märchen und Fabeln oder so, ja. Woher sollten wir wissen, dass das irgendwie stimmt? Ich würde es so sagen, wenn das echt ist, wenn der Paulus das wirklich erlebt hat, wenn das stimmt, wenn das keine Lüge ist, dann müssten wir heute das auch erleben können. Und genau so ist es. Heute erleben Menschen genauso wie damals, dass Jesus da ist, dass man ihn spüren kann, dass er redet. Wie ich es eben erzählt habe, dass manche ihn auch sehen. Das ist übrigens einer meiner tiefsten Sehnsüchte in meinem Herzen. Und manchmal sage ich das Jesus. Ich sage, Jesus, ich würde dich so gerne sehen. Du bist immer da. Du bist immer irgendwie nah, aber ich wünschte, ich könnte dich sehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe ihn schon oft erlebt. Und wir haben uns gedacht, im Vorbereitungsteam von der Church Zone, dass es doch Sinn machen würde, wenn ich jetzt nicht weiterrede, sondern wenn Leute, die hier sind, erzählen, ganz kurz erzählen, wie sie Jesus erleben. Oder erlebt haben das letzte Mal, dass es real ist. Weil sonst bleibt das irgendwie alles theoretisches Gelaber, was ich hier sage. Und ich hatte letzte Woche an die Leute, die in den Homezones sind, so eine Rundmail geschrieben und gefragt, ob jemand was erzählen würde. Und da haben sich 4 Leute bereit erklärt und die werden das nachher auch machen. Aber überleg mal, vielleicht hast du auch was erlebt, was du erzählen könntest. So 3 Sätze, vielleicht nur so ganz kurz irgendwie. Wenn ich nachmittags von der Arbeit zurückkomme, ich bin meistens super geschafft. Ich setze mich einfach mal auf mein Sofa und dann merke ich erst da. Er sitzt einfach, das tut so gut und ich chill einfach. Also nichts Großes, nichts Langes, nicht irgendwie hier 15 Minuten erzählen oder so. Also die 4 werden das nachher machen und wenn du denkst, hey, ich könnte auch was erzählen, dann kannst du gerne das Mikro haben und kannst es auch erzählen. Und dann wird es real, dann wird es praktisch. Und damit jeder noch überlegen kann, werden wir es jetzt so machen, dass wir mit Jesus reden, und zwar nicht mit Worten, sondern mit Musik. Musik hat den Vorteil, dass es unsere Emotionen anspricht. Und man kann auch, also Beziehung hat ja nicht nur mit Reden zu tun, sondern auch mit Emotionen. Und deswegen werden wir jetzt einfach diese Lieder als Gebete, als Reden mit Gott singen. Und du kannst einfach zuhören oder du kannst mitsingen, du kannst es genießen hoffentlich. Und wenn wir dann diese 4 Lieder sind's gesungen haben, Dann nehme ich das Mikro wieder und erkläre, wie es dann weitergeht, wie man ganz kurz erzählen kann, wie man Gott erlebt und spürt. Jetzt einfach so weiter, dass erstmal vier Leute erzählen. Ich fände es cool, wenn dann einfach noch andere Leute ganz kurz das Mikro nehmen und sagen das und das. Das wird nicht ins Internet gestellt. Das, was ich sage, also die Predigt, die Message kommt ins Internet, aber das, was jetzt gesagt hat, ist sehr persönlich, sehr intim. Das wird nicht aufgenommen, das wird nicht ins Internet als Podcast gestellt. Genau.
Ihr merkt, es ist super, super unterschiedlich, wie Menschen Gott erleben. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das irgendwie nicht für sich alleine nur erlebt. Hier waren jetzt verschiedene Leute und vielleicht sagst du, ich habe das noch nie so erlebt oder bei mir ist das anders. Das ist gar nicht schlimm. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir miteinander das immer wieder sozusagen teilen. Also dass wir mal darüber reden, dass man es hört. Und vielleicht ist es so, dass du die Sehnsucht hast und sagst, ich würde gerne Jesus auch spüren. Vielleicht, weil du ihn früher schon mal gespürt hast und sagst, jetzt ist irgendwie alles weg. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ich würde gerne Jesus spüren, weil ich sitze jetzt hier gerade in dieser Church Zone und die Leute erzählen irgendwelche Sachen und ich habe das noch nie erlebt. Hallo, was geht denn hier ab? Dann mach dir einfach Mut, egal ob du schon mal Jesus erlebt hast oder ob das ganz neu ist für dich. Sag das doch einfach. Sag einfach Jesus, so wie ich es manchmal sage, ich will dich gerne sehen. Sag doch einfach das, was du dir wünschst. Du sagst, Jesus, ich würde gerne, wenn du wirklich da bist, dann möchte ich das einfach merken. Und wenn du das Jesus sagst, vielleicht auch immer wieder sagst, vielleicht ihn sogar nervst damit, sagst, hallo, hallo, ich war da jetzt in der Church Zone, ich will dich erleben. Ich weiß, dass er lebt. Und ich weiß, dass er das machen wird, dass du ihn lebst. Vielleicht ganz anders, als du dir das vorstellst. Manchmal ist er da ein bisschen frech, also dass wir uns so denken, oh, so könnte es gehen und dann ist es irgendwie anders. Aber auf jeden Fall so, dass du es wahrnehmen kannst. Und ich wünsche es einfach jedem, dass wir immer wieder an Punkten in unserem Leben merken, er ist da. Dass wir ihn emotional spüren, dass wir ihn hören, dass wir vielleicht ihn sehen, dass wir einfach merken, hey, jetzt war das eine richtige Entscheidung, das hat er irgendwie so hingebogen, so gemacht. Und wenn wir diesen Wunsch, Jesus, ich will dich erleben, wenn wir das für Ostern mitnehmen, dann lohnt sich das. Morgen der freie Tag, wow. Mach einfach die Augen auf, die Ohren auf, das Herz auf. Und ich würde mich nicht wundern, wenn du morgen ihn erlebst. Genau. Deswegen feiern wir Ostern. Was heißt, wir als Church Zone und viele andere Christen weltweit auch. Wir machen es halt so, wie wir es machen. Im Projekt X.